Herzlich willkommen, ihr Geistergeschichten-Fans da draußen, zu Folge 24 unserer schönen Geistergeschichten-Podcasts. Hier ist der Matze und dabei, wie jede Woche,
muss ich sagen,
schon,
der Wolfgang.
Herzlich willkommen zu unserem Fortnite-Podcast und da haben wir schon direkt die erste Community-Einreichung gegriffen. Danke an Wasser900. Wir hatten euch ja dazu aufgerufen, wenn ihr einen Begriff wisst für einen 14 Tage wiederkehrenden, etwas, was 14-tägig wiederkehrt, schickt uns den. Und Wasser hat's gemacht. Der Begriff Fortnite kommt aus dem Altenglischen und beschreibt genau das, einen Zyklus, der 14 Tage andauert. Und bedeutet wörtlich übersetzt so etwas wie 14 Nächte.
Aber jetzt hat jeder abgeschalten. Das hört keiner mehr, was du gerade sagst. Die haben gehört, willkommen zum Fortnite-Podcast und jeder zupp aus. So, das war's mit unseren Hörern. Oh, Mann.
Gut, dann kann ich gleich die nächste Community. Nein, ich kann nochmal ein dickes Dankeschön an euch da draußen, wo ihr jetzt alle abgeschaltet habt, passt das ja sehr gut. Ihr seid der Wahnsinn. Ich habe gerade heute vor der Aufnahme nochmal in unsere Analytics reingeguckt. Und wir waren ja schon ganz baff, dass wir im September die 1000 Leute geknackt haben. Nee, sorry, im August. Wir sind auf einem guten Weg, das im September nochmal zu verdoppeln. Danke euch dafür. Mhm. Ihr seid krank. Aber freut uns natürlich, dass das so auf Zuspruch
ist. Seid toll, toll.
Toll, ganz toll. Natürlich seid ihr toll. Und wie gesagt, gleich dazu gesagt, Fragen, Anregungen, Kritik, schickt es uns bei Twitter oder auch Themenvorschläge @d2lorecast.
Ja. Ich habe auch noch was, bevor wir anfangen. Okay. Das wollte ich dich nämlich vorher nicht fragen, weil ich will nämlich deine Reaktion oder dein echtes. Was machst du so zurzeit eigentlich in Destiny?
Ganz ehrlich, nicht so viel, weil ich die letzten Tage sehr viel arbeite, bin ich eigentlich sehr wenig online. Ich habe ein bisschen in Trials reingeguckt am Wochenende. Mhm. Und sonst habe ich leider gerade nicht so viel zu tun, weil irgendwie ist gerade so ein bisschen Loch. Raiden zweimal die Woche, einmal die Woche so in dem Dreh. Das war's eigentlich. Mhm. Und du?
Ich mach gerade diese verlorenen Sektoren, diese Sektoren halt auf Legende und Meister, also auf den zwei Schwierigkeitsstufen. Mhm. Großmeister kann man quasi Solo und Flawless machen, mhm. Da gibt's einen Triumph für. Und Legende gibt's auch einen Triumph, wenn du es alleine machst. Und die mache ich gerade alle durch, so der Reihe nach. Es ist echt, macht erstaunlich viel Spaß.
Okay, muss ich mir vielleicht
auch
mal ansehen.
Wenn diese blöden Kreis-Champions nicht so frustrierend wären, aber da kann man sich auch durchtricksen, so ein bisschen.
Okay. Schreibt uns mal, was ihr momentan gerne macht. Ich kann noch anmerken, ich mache momentan noch sehr gerne Shattered Realm und versuche da die ganzen Hidden Paths und Chests und Data Cores zu finden und das alles natürlich ohne Video. Ich möchte gerne selber suchen, die Sachen.
Ja, da habe ich mich geärgert. Ich habe den von letzter Woche, ich habe es zwar freigeschalten, dass man jetzt dieses Data-Teil sieht, aber irgendwie habe ich mir, das war dann einfach aus meinem Hirn verschwunden. So, nochmal reingehen und suchen, das war nicht.
Okay. Ja, gut. Das zu unserem Vorteil. Jetzt würde ich sagen, wir haben heute wieder ein paar lustige Themen für euch, ein paar spannende Themen für euch, aber wir steigen erstmal wieder mit dem Newsblock ein. Auch wenn es da diese Woche gar nicht so viel zu berichten gibt.
Ja, man kann ein bisschen über die Trials erzählen. Kann man,
genau. Wir hatten zum ersten Mal am letzten Wochenende ein Trials-Labor, wo sie ein bisschen an der grundsätzlichen Trials-Mechanik tatsächlich geschraubt haben, weil sie praktisch einen Tiebreaker mit eingebaut haben. Also einen Punkt, den man einnehmen kann, der am Anfang des Trials-Matches in der Mitte der Karte ungefähr steht. Und sich dann verschiebt zu der Mannschaft hin, also zu dem Spawn des Teams hin, das verloren hat, die Runde. Damit die sozusagen einen Vorteil haben. Ich muss sagen, ich habe es ausprobiert und ich finde das mit dem Tiebreaker an sich nicht verkehrt. Ich weiß nur nicht so richtig, ob ich über diese Verschiebung so fröhlich bin, also so glücklich bin. Ich finde es, glaube ich, cooler, wenn der einfach in der Mitte der Karte bleibt, weil das ist schon ein... Es ist gerade auf der Map, die dieses Wochenende aktiv war, war es schon sehr schwer, den Spawn von den Leuten zu pushen. So. Mhm. Fand ich. Ja, was haben wir noch zu Trials?
Ansonsten, die haben ein paar Statistiken veröffentlicht. Also das war so diese Hauptthemen von den letzten zwei This Week at Bungies waren die Trials. Am ersten Wochenende zum Beispiel, als es die Trials gab, haben 750.000 Spielerinnen die Prüfungen gespielt. 120.000 davon das erste Mal und 470.000 haben in letzter Zeit überhaupt nicht gespielt. Also ziemlich viele Wiederkehrer, ziemlich viele Leute, die es einfach mal ausprobieren wollten. Und 237.000 sind flawless gewesen und 105.000 davon überhaupt zum ersten Mal. Also es scheint tatsächlich was zu bringen.
Ja.
Dann haben sie dann noch grundsätzlich ein bisschen was an geändert. Sie haben einen flawless Pool eingeführt. Am zweiten Wochenende der relativ schnell. Das heißt, wenn man flawless war, ist man dann in diesem flawless Matchmaking Pool gelandet. Und am letzten Wochenende, also an dem Wochenende jetzt, das war es am Sonntag erst, glaube ich, wo sie den aktiviert haben.
Ja.
Aber da habe ich dann nicht mehr gespielt. Generell finde ich nach wie vor, das macht tatsächlich mehr Spaß. Ich habe auch nach wie vor kaum das Gefühl, dass ich jetzt irgendwelche Cheater begegne.
Nee, das muss ich auch sagen. Ich habe auch so das Gefühl gehabt, wir haben ja am Wochenende auch ein bisschen gespielt, auch klar intern. Und wir hatten zwar auch Runden, wo wir echt wieder 5-0 verloren haben, aber diese Runden waren an sich doch vom Spielerischen doch recht knapp. Also es fehlte eigentlich immer nicht viel, um die Runde dann doch zu gewinnen. Es war sehr ausgewogen dann doch. Aber es waren halt kaum Runden, wo du so richtig wegrasiert wurdest und nicht wusstest, woher eigentlich.
Ja, gut. So eine hatte ich tatsächlich mal da.
Ja, aber wenn das nur eine Team. Ist, ne, also ich meine, bevor sie die Änderung gemacht haben, war das ja doch häufiger mal so, dass du eigentlich gar keine Chance hattest.
Genau, ansonsten news-technisch hat Bungie am letzten This Week at Bungie noch was eingeführt und zwar ein Modemagazin. So eine Art digitales, das Threads of Light heißt. Und stellen da drei Hüter vor, die tatsächlich ziemlich schick ausschauen. Man sieht in dem Magazin quasi den Hüter, ihr könnt es euch gerne mal anschauen, geht auf Bungie.net und schaut euch das letzte This Week at Bungie an. Man sieht da quasi, wie der Hüter ausschaut und was er für Ausrüstungsteile anhat und welcher Shader drauf ist sozusagen. Also man kann das dann selber sich auch nachbauen, wenn man das schick findet. Und das ist tatsächlich eine gute Verbesserung. Vorher haben sie einfach immer nur den Hüter gezeigt und so sieht man halt tatsächlich, wie man diesen Look nachbauen kann sozusagen.
Und ihr könnt tatsächlich auch Teil dieses Ganzen werden. Das hat Bungie auf Twitter gepostet, als sie da das auch angekündigt haben, indem ihr praktisch einen Screenshot von eurem, ich weiß nicht, nicht der Character-Screen, sondern der Screen, wo ihr halt eure Ausrüstung anpasst. Der
Aussehen-Bildschirm heißt
genau, hier. Der Aussehen-Bildschirm. indem ihr davon einen Screenshot macht, den hochladet bei Twitter und dann Bungie verlinkt und ich glaube den Hashtag Threads of Light dranhängt, nehmt mich nicht zu 100%, dann könnt ihr auch Teil dieses Magazins werden. Also wenn ihr Bock habt, einen schicken Hüter habt und den der Welt zeigen wollt, könnt ihr das darüber tun.
Genau. Ansonsten gibt's wieder ein Prime-Paket, Prime Twitch, Prime Gaming Dingens, wenn ihr das habt, wenn ihr Prime Gaming habt oder Prime-Kunde seid, könnt ihr euer Bungie-Konto verlinken mit dem Amazon-Konto und könnt euch dann ungefähr einmal im Monat Prämien abholen, wobei das letzte einfach nicht so cool ist. Das ist eine Geste, ein Sparrow, ein Schiff und eine Geisthülle. Aber sonst ist meistens auch immer eine Exo dabei oder so.
Und ich glaube, das richtig Schicke davon war auch wirklich die Geste. Ich glaube, das war noch das Beste von dem ganzen Paket, also fand ich.
Das ist dieses Handy-Ding, wo jemand auf dem Handy rum...
Ah ja, und so mit dem Finger so, stop, wait a second.
Genau. Ansonsten gab es ein Patch, könnt ihr gerne nachlesen, und ein paar Sachen, die nicht funktionieren. Und da ist eigentlich nur erwähnenswert, falls ihr in der letzten Woche diese saisonale Herausforderung gemacht habt, Reise des Wegfinders 5, da steht drin, dass ihr Besessene mit dem Bogen killen sollt. Was nicht funktioniert hat, ihr müsst hohen Bogenkills machen. Also wer das noch nicht mitbekommen hat, macht hohen Bogenkills, dann könnt ihr die Challenge quasi abschließen.
Genau, was ist diese Woche noch? Wir haben wieder Eisenbanner diese Woche. Ich habe es noch nicht gespielt.
Genau, kein Trials, aber Eisenbanner.
Genau, kein Trials. Das ist ja das, was sie eh ändern wollten, dass es nur noch eine große Aktivität pro Woche gibt und man sich nicht fünf teilen muss, um alles zu schaffen.
Mhm.
Und das war's, glaube ich, newstechnisch schon, oder?
Nee. Und die haben mit dem Patch haben sie noch mal Mods eingefügt oder halt verfügbar gemacht an dem am Wegfinders Kompass. Stasis-Mods könnt ihr euch da jetzt kaufen für die Stasis-Rüstungen. Genau.
Habe ich auch einen ganz coolen Jägerbild die Tage zu gesehen mit den Mods, wo du dann Infinite praktisch deinen Stasis-Nahkampf fast spammen kannst. Das ist ganz cool.
Ja, da bin ich gerade dabei, mir das anzugucken, so Zeugs, weil ich jetzt ja doch mal beschlossen habe, meinen Jäger und meinen Titanen nachzuziehen.
Sehr gut. Beste Klasse der Welt, Jäger. Gut, wir kommen weiter zum nächsten Thema.
Nee, ich habe tatsächlich bis jetzt, ich muss jetzt mal hier ein Geständnis machen, ganz öffentlich, ich habe bis jetzt weder vom Jäger noch vom Titanen die ganzen Stasis-Aspekte freigeschalten und das habe ich jetzt nachgeholt. Den Jäger gestern an einem Vormittag sozusagen, das ist tatsächlich, haben sie stark verbessert, wie schnell das jetzt geht.
Okay.
Und beim Titanen fehlen noch zwei Aspekte, glaube ich.
Muss ich da vielleicht auch mal gucken, weil ich habe die auch noch nicht alle freigeschaltet.
Ja.
Weil damals war das aber auch echt sehr langwierig, das alles freizuspielen.
Ja, und ich habe es Matze vor der Aufnahme gesagt, mein Warlock war ja schon 1330 Maximallevel, die anderen habe ich nicht angefangen und ich habe quasi mit zwei Pinnacles ansonsten einfach nur dadurch, dass ich die hohen Waffen rübergeschoben habe und immer diesen mächtigen Loot bekommen habe, der immer auf Powerlevel droppt, habe ich den Jäger auf 1228 gebracht.
Geht also schnell.
Und das mache ich, glaube ich, jetzt irgendwie öfter so unten. Anstatt immer ewig diese Pinnacles zu grinden und zu hoffen, dass das Richtige droppt.
Ja. Sehr gut. Dann kommen wir zum größten Thema diese Woche. Das hatten wir ja letzte Folge auch schon so ein bisschen angeteased. Dadurch, dass wir ja die Aegis Scepter und die dazugehörige Questreihe noch nicht behandelt haben, haben wir das alles uns für diese Folge aufgehoben. Und ich werde euch so ein bisschen jetzt in den folgenden Minuten die eine Kombination vorstellen. Ich habe praktisch das Märchen und die Questreihe und alles, was so sich darum dreht, also auch die Unterhaltung mit Mara und so, zusammen einmal runtergeschrieben, Woche für Woche, dass das so ein bisschen nahtlos ineinander übergeht. Das werde ich euch jetzt vorstellen. Und Wally stellt euch danach dann die eigentliche Waffe einmal vor. Und wenn wir dann interessante Dinge finden, dann reden wir natürlich ganz ausführlich darüber. Würde ich erstmal anfangen?
Also. Ja? Ansonsten haben wir noch die Story dann für euch danach von der aktuellen Woche 5 und 6 zwei Community-Waffen, je nachdem, wie wir zeitlich hinkommen.
Kommen die entweder diesmal oder nächstes Mal, wir werden sehen.
Ihr werdet sehen.
Kommen wir zur Story und zu Aegis Scepter und zum Märchen und zu allem. Die Story wird grundsätzlich uns oder wurde uns die Wochen erzählt über die Questreihe Tracing the Stars. Das ist ja die Questreihe, die man dann beim Wayfinders Kompass gekriegt hat, wenn man immer die Weekly Story abgeschlossen hat. Sie funktioniert grundsätzlich eigentlich jede Woche gleich. Sie startet am Kompass und danach gehen wir immer zu Mara, unterhalten uns einmal mit ihr. Danach müssen wir Atlas Skews, ich habe keine Ahnung, was das genau auf Deutsch heißt, finden und diese dann, also die sind, das sind so, ja, so Anker in der Welt, in der träumenden Stadt, irgendwo immer versteckt und du hast in dem Questlog eigentlich immer nur einen Hinweis, in welchem Gebiet der liegt oder an welchem markanten Irgendwas-Punkt der liegt und dann musst du den halt suchen. Die bringen wir dann.
Wenn man so, keine Ahnung, 5 bis 10 Meter näher kommt, sieht man dann auch so einen dann, weißen Punkt.
Genau. Diese bringen wir dann jede Woche immer ins Caliburn Gatehouse. Das ist ja der Ort, wo wir auch praktisch das Portal öffnen wollen, um zu Aegis Scepter zu gelangen. Und danach erhalten wir mal Zugriff auf Audiologs von Aldrin, die er in dieses Skews reingespeichert hat. Und diese Audiologs erzählen uns die Geschichte von Rega und Aga. Oder auch das Märchen der Zwillingsfalken, dessen Herz im Gleichklang schlugen. Und somit kommen wir zum Audiolog der Woche 1. Die Falkenmutter sah ihrer perfekten Tochter dabei zu, wie sie und die unzähligen Wege des hohlen Unterschlupfs analysierte, als ob sie für jeden dieser Wege einen Plan entwickelte. Ihren Sohn Aga jedoch hielt die Mutter sehr nah bei sich unter dem Schutz ihrer Flügel. Sie zeigte zu den Sternen und flüsterte Warnungen über gefährliche Stürme und kosmische Mächte, die Chaos in den Himmel brachten. Die faszinierende Schönheit der dunklen Flecken am Himmel erregte Agas Aufmerksamkeit. Aga löste sich aus den Schwingen der Mutter und wollte auf den höchsten Ast des Baumes hinaufsteigen, um die Stürme mit eigenen Augen anzusehen. Doch die Mutter konnte Aga mit ihrer Klaue aufhalten und sagte ihm, dass er nie wieder den Unterschlupf verlassen dürfe. Daraufhin hielt sie Aga noch dichter bei sich und zeigte ihm nie wieder die Sterne. Während Aga aufwuchs, wollte er sich nur dadurch umso mehr gegen den Schutz seiner Mutter stellen. Nach diesem Audiolog können wir dann, meldet sich Mara nochmal zu Wort und erzählt uns, dass die Geschichte, die wir dort hören, die Geschichte der beiden Geschwister Aldrin und ihr, also von ihr und Aldrin ist. Und mit der Mutter sei Osana Soff gemeint. Denn Aldrin empfand den Schutz seiner Mutter immer als Einschränkung. Mara sah Osana dahingegen nie als Mutter an, war jedoch von der Gabe fasziniert, die Osana hatte. Sie hatte nämlich die Gabe der Visionen. Also sie hat im Schlaf Visionen empfangen. Sie beide waren natürlich in Distributary unsterblich. Jedoch war Osana sehr vom Wesen sehr anders als Mara, denn Osana hätte sich lieber ihr Leben lang versteckt vor Feinden, anstatt sich ihnen entgegenzustellen oder diese gar zu konfrontieren. Und da ist Mara halt ganz anders. Als Mara und viele Erwachte sich entschlossen, Distributary zu verlassen, um das Rift zu erschaffen, blieben Osana und viele andere Erwachte dort zurück, um sich zu verstecken. Dann überspringen wir den ganzen Teil, was wir machen müssen in der zweiten Woche und kommen direkt zum Audiolog der zweiten Woche. Die beiden Geschwister sausten durch die grünen Gänge des Baumes, die er durch seine Blätter formte. In diesen Gängen vertrauten sie sich gegenseitig Geheimnisse an. In den meisten Nächten saßen Aga und Rega direkt unter den Sternen und träumten. Zwillingsherzen, die im Gleichklang schlagen, sowie das von dir, in Klammern Mara, und mir, in Klammern Aldrin. Aga schaute hierbei auf die dunklen, wolkenlosen Stellen und zeigte danach auf Sterne, so dass Rega ihnen Namen geben solle. Rega jedoch sprach nie ein Wort, da sie die Namen der Sterne bereits kannte und die Stimmung nicht zerstören wollte. In einer Nacht war Aga so entzürnt von dieser Stille seiner Schwester, dass er auf eine tiefdunkle Stimme am Himmel zeigte und der Himmel sie mit Donnern anbrüllte, sagte er, der Sturm singt zu uns und wir sollten ihm antworten, um ihm zu zeigen, dass wir keine Angst haben. Rega erhob daraufhin ihre Stimme und der Donner antwortete. Rega sang nach dieser Nacht nie wieder mit dem Sturm. Ist auch ein ganz interessanter Sidefact ist hier, dass Rega bewusst nicht auf Agas Spiel eingeht, um ihn nicht zu verletzen oder um ihm die Illusion nicht zu nehmen. Danach spricht Aldrin in der Woche davon, dass er diese Aufgabe mit Mara erledigen würde und dass es schwer sei, in der Aszendentenebene Sterne zu sehen. Also wir erfahren ein bisschen, wo er eigentlich gerade steckt, während er den Audiolog aufnimmt. Anschließend fragt er sich, ob das Verstecken des Zepters nicht nur ein Test sei. Mara antwortet und sagt, dass er zwar ein Erwachter ist, aber nicht aus dem Rift stamme und deswegen ihn den Grund des Versteckens des Zepters nichts anginge. Als die Erwachten entstanden nach dem Kollaps, war Mara Soff die erste von ihnen. Ihre Form definierte, was ein Erwachter sein konnte. Tausende folgten Maras Beispiel und willigten eine Existenz im Distributary ein. Andere brauchten Hilfe, so wie Aldrin. Sein Geist war wie ein unsicheres Rehkitz, sodass er es nicht allein schaffen würde. Mara leitete ihn und füllte seine Erinnerungslücken. Sie gab ihm einen Stern, dem er folgen konnte. Er war am Ende an Mara gebunden, wobei seine Hingabe jedoch im erbärmlichen Leichtsinn endete. Sogar nach seinem Tod habe diese Abhängigkeit nicht geendet. Mara sieht es in Aldrin, wie er lange nach Antworten suchend seinen Geist anschaut oder auch uns, also in Crow. Für uns jetzt ist er nicht mehr Aldrin. Und hier, da müssen wir nachher, diese Stelle merken wir uns mal kurz, weil da müssen wir nachher drüber diskutieren. Also, oder wir können auch jetzt drüber diskutieren, Morley. Weil Mara ist die erste Erwachte. Und alle sind nach ihr entstanden.
Ja.
Was sie ja eigentlich zur Mutter machen würde.
Ja.
Ich komme da nicht mehr mit, weil sie reden ja eigentlich von der normalen Mutter, aber im Distributary ist sie ja eigentlich der Ursprung alles, von allem. Und dazu kommt ja noch, dass dieser Part kommt mit, sie hat seine Erinnerungslücken gefüllt. Dementsprechend bin ich jetzt mittlerweile echt gar nicht mehr so sicher, wie sehr Aldrin eigentlich, also wie sehr Aldrins Existenz eigentlich überhaupt seine eigene ist. Weißt du, was ich meine? Und wie sehr die inszeniert wurde von Mara auch.
Wir hatten ja die Story schon mal. Ich bin mir nicht sicher, ob die Mutter tatsächlich die echte Mutter von den beiden ist.
Wahrscheinlich. Also gehe ich von aus, dass die echte Mutter dann...
Das haben wir natürlich... aber das ganze andere hat Mara ja, die ist ja, hat ja grundsätzlich alles inszeniert. Also ja. Ich finde, wenn man sich das mal so anschaut, die Geschichte von den Erwachten, Mara ist nicht anders wie Savatun.
Nee, ne?
Basiert auch auf einer großen Lüge, weil sie hat ja am Anfang, sie war die Erste, sie hat alles erschaffen, aber sie hat ja nicht, war ja nicht die Königin, sie hat sich ja zurückgehalten und hat quasi im Hintergrund
genau. Die
Fäden gezogen.
Ja, naja. Machen wir mal weiter mit Woche 3.
Ähnlich ist es vermutlich mit Krähe. Ich meine, sie hat ja, gibt ja an anderer Stelle zu, dass sie ihn schon immer irgendwie beeinflusst hat, aber ich glaube, sie ist sehr, sehr, sehr narzisstisch.
Ja, das glaube ich auch. Das unterschreibe ich sofort.
Ja.
Gut, gehen wir in Woche 3 und den Audiolog aus Woche 3. Vega war verwirrt, dass ihr Lied die Aufmerksamkeit des Sturms erregt hatte. Und machte Pläne, wie der Schwarm den Unterschlupf verlassen könnte. Ich habe es mal in Schwarm umgenannt, weil ich habe es aus dem Englischen übersetzt und da war die wörtliche Übersetzung für das Wort Herde. Aber da wir ja von Turmfalken reden, passt Schwarm irgendwie besser als Herde. Nur falls sich jetzt jemand über die Übersetzung wundert und es vielleicht auf Deutsch kennt und da heißt es vielleicht ganz anders.
Mhm.
Sie sperrte sich ein, um die Möglichkeiten zu studieren, doch die Trennung von ihm machte Aga zu schaffen und ließ ihn ängstlich zurück. In seiner Angst machte er sich auf, um ein neues Zuhause für sie zu finden, sodass Rega stolz auf ihn sein könne und ihm das Zepter überreichen würde, welches ihre Mutter für ihn erschaffen hatte und welches Rega egoistisch behalten hatte. Als Aga jedoch den Rand des Waldes erreichte, sah er einen gewaltigen Sturm am Horizont. Und der Donner versetzte seinem Herz einen Schock. Hätte er das Zepter gehabt, hätte er gegen den Sturm kämpfen können. Doch ohne dieses versuchte er, den Herzschlag seiner Zwillingsschwester durch den Sturm zu hören. Er folgte diesem Herzschlag und gelang so zurück nach Hause und berichtete Rega von dem Sturm am Rand des Waldes. Rega rügte ihn nicht und sagte es auch nicht ihrer Mutter, sondern lauschte seinen Worten und erkannte Möglichkeiten in seinen Erzählungen. Danach meldet sich Mara wieder zu Wort und erklärt, dass sie das Zepter vor Aldrin versteckt hielt, da er sonst zu früh gestorben wäre. Er hätte mit dem Zepter in der Hand Wege geöffnet und Feinde allein bekämpft, was zu seinem vorzeitigen Ableben geführt hätte. Aldrins Fall war ein vorherbestimmter Punkt in der Geschichte. Da habe ich mir ganz fett in Klammern also auch Cates Tod hintergeschrieben. Und somit hätten wir eine neue Schuldige für Cates Tod. Zum Abschluss der Woche kehren wir noch einmal zum Wayfinders Kompass zurück und da können wir dann nochmal ein Zitat von Mara lesen, in dem sie sagt, dass ihre Worte wahr waren. Aldrin war für Großes vorherbestimmt, ein Held, die andere Hälfte einer Zwei-Herzen-Herrschaft. All die Dinge, zu denen Mara ihn bringen wollte, sind verloren, jedoch sieht sie immer noch Potenzial für dieses Ende in den Fäden in den Pfaden, die Crow geht. Jedoch ist es nicht Mara, die Crow leiten wird. Das hat sie an anderer Stelle auch schon mal gesagt, dass sie da auf uns vertraut, dass wir ihn leiten sollen. Dann kommen wir schon zu Woche 4. Aga war sehr beliebt beim Schwarm und schaffte es, viele davon zu überzeugen, den Unterschlupf zu verlassen. Er kniete vor Rega nieder und überreichte ihr die Krone, die ihre Mutter für sie gemacht hatte, und wartete darauf, dass Rega es ihm gleich tat. Rega erhob sich als Königin, aber gab das Zepter nicht an Aga, obwohl es für ihn gedacht war. Rega war der Meinung, dass Aga noch nicht bereit sei. War dies ein Test von Agas Willen, seiner Hingabe? Falls ja, würde Aga ihn nicht verlieren, und so blieb er geduldig. Zusammen brachten die Geschwister den Schwarm weg aus dem Unterschlupf, um neue Nester zu erschaffen in den entferntesten Winkeln jenseits des Waldes. Aga flog weit, er dachte stets an den Test seiner Schwester und brachte Geschichten von all dem, was er gesehen hatte, mit, wenn er zurückkehrte. Dunkle Wolken zogen um sie herum auf und Blitze entzündeten Feuer in den Bäumen. Rega verstreute daraufhin prophetische Knochen, um ein Ritual abzuhalten, und es wurde ihnen klar, dass ein großer Sturm aufgezogen war und sie sich vorbereiten müssen. auf einen Krieg. Aga wünschte sich, dass Rega ihm das Zepter gegeben hätte, um es gegen das einsetzen zu können, was dort auf sie zukam. Außerdem gehörte es ihr auch nicht. Danach hören wir noch einmal Mara, die uns erklärt, dass der Sturm, von dem Altem spricht, der Wendepunkt in der Geschichte der Erwachten war, nämlich die Schlacht gegen Oryx am Saturn. Mara räumt ein, dass sie es nicht geschafft hatte, Alten in Einklang mit ihren Zielen zu bringen. Jedoch fragt sie sich selbst, ob, wenn sie all das, was Alten einmal war, nimmt und ihm jetzt offenbart, ob er dann ihr Bruder sein wird. Oder ist doch nur noch ein Echo von ihm geblieben. Sie sieht viele von den gleichen Anfängen wie damals, die nun zu einem anderen Ende geführt haben. Zum Schluss fragt sie uns, ob wir Crow genauso vergeben würden, wenn er noch mehr von Aldrin in sich tragen würde. Würden wir ihn trotzdem akzeptieren? Genau, und dann kommt jetzt eigentlich schon der Part, wie wir in der vierten Woche, da haben wir das letzte Mal dann diese Asterisk Use gesammelt und erhalten dann Zugang zum Dosmary Vault, wo wir Aggers Zepter auf einem Stein liegen sehen, aber unter einer Schutzkuppel. Diese Schutzkuppel ist ein Sicherheitsprotokoll, was ausgelöst wurde, sodass man sie nicht an sich nehmen kann. Um dies zu deaktivieren, müssen wir erstmal eine Noble Seal finden. Die bekommen wir, indem wir eine Reihe von Codes, die von dem Adel der Erwachten innerhalb der träumenden Stadt verwahrt wurden, finden. Mit deren Hilfe können wir die Sicherheitsbarriere durchbrechen. Und wir gehen dann zuerst in den blinden Quell und sichern den ab. Danach gehen wir nochmal ins Astral Alignment und danach müssen wir drei Strands of Nobility, was übersetzt Adelstränge heißt, die wir in drei spezifizierten Strikes finden. Lake of Shadows, Disgraced und Glassway. Danach macht uns Mara aus diesen drei Strands of Nobility eine Noble Seal, was ja eine noble Seele heißen würde auf Deutsch, sodass wir praktisch dieses Schutzschild deaktivieren können. Sie warnt uns allerdings gleichzeitig, dass Xivu Arad nicht aufgibt, auch wenn sie geschlagen ist und wir auf jeden Fall mit ihrer Präsenz dort rechnen müssen. Und danach bekommen wir Zugriff auf die neue Mission A Hollow Coronation. Die bringt uns wieder ins Caliburn Gatehouse und dadurch in den Dosmary Vault, wo wir nun Aegon Scepter an uns nehmen können, weil wir ja diese Noble Seal haben. Mit der Waffe kommt eine sehr spannende Mechanik, wo wir schon am Anfang der Season drüber gestolpert sind, nämlich mit rein. Es gibt ja so Felsformationen auch in der Shattered Realm, die wir jetzt mit Hilfe der Aegon Scepter zerstören können, was wir auch in dieser Mission machen können, um uns einen Ausgang aus der Kammer zu schaffen. Dort treffen wir dann noch auf einen von Xivu Arads Abgesandten, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, mit dem wir kurz einen Prozess machen und somit die Mission beenden.
Ja, ist aber ein cooler Kampf.
Ist ein echt cooler Kampf, muss ich auch sagen, ja. Hier bekommen wir dann nochmal eine Cutscene, die die Geschichte um Aga und Rega beendet. Rega und Aga stellten sich mit ihrem Schwarm dem Sturm und versuchten ihn zu bekämpfen. Viele fielen und unter ihnen war auch Aga. Rega konnte nur zusehen, wie Aga fiel und stürzte sich daraufhin rasend vor Wut in den Sturm. Im Auge des Sturms traf sie auf die Quelle des Sturms, eine Stimme in der Dunkelheit. Sie entschloss sich, mit ihren Flügeln eine Schutzbarriere über die Welt zu legen und dafür nicht zurückzukehren. Eines Tages schlug ihr Herz erneut wie früher, im Gleichklang mit einem anderen, weiter entfernten Herz. Hoffnungsvoll, dass Aga zurückgekehrt sei, kehrt auch Rega zurück zum Baum, doch muss sie feststellen, dass Aga nie zurückgekehrt ist. Danach meldet sich Mara nochmal. Sie beteuert noch einmal, dass Crow und Aldrin sich sehr ähnlich seien und Crow unsere Führung braucht. Gleichzeitig ist sie froh, Aegers Scepter in guten Händen zu wissen und glaubt, dass wir in der Lage sind, auf Crow aufzupassen. Und gerade der letzte Part aus der Woche 4, also an der Stelle ist dann die Story zu Ende, ist halt genau das, was eigentlich diese Season passiert ist. Ne? Mara hat sich ja geopfert oder ist ja verschwunden, um die träumende Stadt zu schützen und ist jetzt wiedergekehrt, nachdem sie praktisch mitgekriegt hat, dass Krähe wieder aufgetaucht ist und sie dachte ja erst, dass es Aldrin sei. So viel zu dem Märchen und der Geschichte um die beiden
Geschwister. Interessant ist, dass sie damit impliziert, dass sie ja quasi die ganze Zeit die Dreimännestadt geschützt hat vor nicht der Dunkelheit, sondern dem, was hinter der Dunkelheit steht, nämlich dieser Stimme. Das kommt ja an anderer Stelle auch raus, dass es quasi eine Stimme gibt oder jemand gibt, der die Dunkelheit lenkt.
Ja, Sabaton sagt das selber, ne, zu uns, dass es halt noch etwas, einen anderen Ursprung gibt.
Ja, genau. Aga Scepter ist ein Spurgewehr im primären Slot. Braucht Spezialmunition, hat eine Feuerrate von 1000, weil es ein Spurgewehr ist. Es schießt einfach einen Strahl.
Wie macht's?
Stasis natürlich hat die intrinsische Eigenschaft Agas Ruf, das heißt, Todesstöße mit dieser Waffe erzeugen eine verlangsamende Explosion um das besiegte Ziel herum, hat die Perks Pfeilspitzenbremse, Partikelrepetierer, Regas Refrain, was heißt, Stasis Todesstöße befördern Munition aus den Reserven ins Magazin dieser Waffe und handgelegter Schaft. Und die hat auch noch einen Katalysator, der seit letzter Woche droppen kann in den Astral Alignments. Der macht was, Matze?
Ich habe sie nur auf Englisch. Der macht eine alternative Waffenaktion. Drain Super Energy, overflowing the magazine and empowering the beam with bonus damage and the ability to slow and freeze targets until the magazine or Super Energy runs out. Or the weapon is stowed. Can only be activated when Super Energy is full. Also kurz auf Deutsch übersetzt, die kannst du halt nur einsetzen, wenn deine Super voll ist. Dann konsumiert sie deine Superenergie, überlädt dabei dein Magazin und verstärkt den Strahl der Waffe mit Bonusschaden und der Fähigkeit, Gegner zu verlangsamen und einzufrieren. Das machst du ja eigentlich nur bei Kills, jetzt macht's der Beam an sich dann auch. Und das geht halt so lange, bis dein Magazin leer ist, deine Superenergie leer ist oder du die Waffe halt wegpackst. Klingt eigentlich ganz cool.
Ja, genau, der droppt random. Ich habe bis jetzt noch kein Glück gehabt.
Ich auch nicht.
Vielleicht hat ja einer von euch schon Glück gehabt. Dann hat die Waffe noch einen Lore-Text, den ich euch vorlesen würde. Eines Tages wirst du die Welt nach deinen Vorstellungen formen, lieber Bruder, so wie ich es immer getan habe. Königin Mara Soth. Mara Soth sah zu, wie ihr Bruder für eine im Halbkreis angeordnete Kinderschar einen herabstürzenden Vogel imitierte. Sie scharten sich um ihn, als wären seine Geschichten Süßigkeiten. Aldrin stand abrupt auf, sein Schatten eine heroische Pose gegen einen Baldachin aus hochragenden Baryon-Bäumen und streckte eine schlanke Klinge himmelwärts. Direkt durch den Sturm brüllte er, während die erwachten Kinder vor Lachen kreischten und applaudierten. Die beiden Falken waren wie Klingen, die auf dem Wind segelten, sagte er und steckte den Stahl weg. Solange sie zusammen waren, konnte sie nichts aufhalten. Mara wandte sich um und betrachtete die erwachten Flotte, die tief innerhalb ihrer Grenzen an einem schwebenden Raumhafen ankerte. Bald würden sie starten. Der heutige Abend war zum Feiern gedacht. Dazu, dass Familien in Erinnerungen schwelgten, um sie zu bewahren, falls ihre Liebsten nicht mehr zurückkehrten. Der Saturn wartete. Weit entfernte Asteroiden dröhnten wie Donner und ließen Kinder beeindruckt aufjauchzen. Klingt, als würde Aga eine weitere Schlacht schlagen, sagte Aldrin und stieg auf eine Bank, um besser sehen zu können. Er hob eine Hand an die Augen, als hätte er eine sich nähernde Sturmfront entdeckt. Ein junges Erwachtenkind, nicht näher als 6, stand auf. Aldrin sah die Sorge in ihren Augen. Geht es ihm gut? Kann man sie kämpfen sehen? Oh ja, erwiderte Aldrin. Komm her. Das Kind trat vor. Wenn ich mich nicht irre, heißt du Aerith, nicht wahr? Fragte Aldrin. Das Mädchen nickte ehrfürchtig. Aldrin zog ein Fernglas aus seinem Gürtel und gab es ihr. Sieh, wohin ich zeige. Aerith folgte den Anweisungen des Prinzen zu einem leuchtenden Fleck am Himmel. »Ich sehe Aga«, rief sie voller Stolz, »ich sehe Rega.« Aldrin tätschelte ihre Schulter und lächelte. »Solange die beiden zusammen sind, kann sie nichts aufhalten. So ist es auch mit uns. Bleib bei deinen Verwandten und dir kann nichts passieren.« Maras Blick traf den seinen, als sie fortrat. »Das reicht. Am Morgen erwartet den Prinzen eine lange Reise und er muss sich ausruhen. Geht jetzt.« Sobald die Kinder außer Sichtweite waren, verfinsterte sich Maras Gesichtsausdruck. »Diese Geschichten«, sie beugte sich zu Aldrin. Hör auf, ihnen so einen Unsinn zu erzählen.
Ich finde es so spannend, dass sie so, also ich verstehe Maras Einstellung zu diesen Geschichten nicht so ganz, weil irgendwie findet sie die nicht gut, aber wenn wir der Geschichte von den beiden folgen, sind die ja wohl von Osana. Die hat ja Aldrin immer solche Geschichten erzählt. Mhm. Deswegen, ich verstehe den, oder es hat einfach was mit ihrem Narzissmus zu tun und sie will grundsätzlich keine, also sie ist so egozentrisch, dass sie auch eine Herkunftsgeschichte ablehnt, keine Ahnung. Also wundert mich so ein bisschen. Ja, das ist praktisch der Vorabend vor der Schlacht am Saturn, ne?
Genau, genau.
Wir wissen ja alle, wie es ausgegangen ist. Leider.
Spoiler-Alarm.
Genau, Spoiler-Alarm. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Story von Woche 5 und 6. Und jetzt kann ich mich ein bisschen zurücklehnen und Wallys Worten lauschen.
Genau, Story der Woche 5 fängt wie immer an am...
Wayfinders Kompass.
Yes. Wo sich Marasov wundert, warum die Schwarze Flotte bis jetzt noch nichts getan hat, obwohl sie uns umzingelt. Sie glaubt, dass Savatun mehr weiß, als sie bereit ist zu teilen und dass sie Informationen zurückhält, um so ein bisschen, ja, so einen Vorteil zu haben und sich damit irgendwie zu schützen zu können vor ihrem Schicksal sozusagen. Sie merkt aber auch an, dass Savatun ziemlich wahrscheinlich uns alle betrügen wird, aber das heißt nicht, dass wir weiterhin Informationen von ihr holen sollen, während sie eine Gefangene ist. Genau, und ansonsten geht es natürlich weiter, indem sie sagt, dass wir, während wir durch die Leylinien navigieren und ihre Teche uns retten, natürlich wir weiterhin uns mit Savatun unterhalten sollen und schauen können, was für Geheimnisse wir ihr noch entlocken können. Dann geht's wieder weiter. Das übliche Astral Alignment. Nach dem Astral Alignment geht's in den Shattered Realm, wo wir dieses Mal war es der zweite letzte Woche, das mit dem Hohn.
Macht es sind vier verschiedene? Nee, drei verschiedene.
Drei verschiedene?
Dann müsste es der zweite Woche gewesen sein.
Woche 5 müsste der zweite gewesen sein, genau. Wo wir dann am Schluss natürlich wieder zum Kompass zurück müssen und da noch den vorletzten Eintrag quasi freischalten können. Diesmal sehen wir diese Data Caches sozusagen im Shattered Realm, die ich euch aber nicht sagen kann, wo sie ist, weil ich hab's vergessen.
Ich auch nicht, weil ich hab's noch nicht gesammelt.
Ansonsten könnt ihr jetzt ja mittlerweile, das hatten wir im letzten Podcast ja schon gesagt, in den Shattered Realms alles euch holen und freischalten. Dann geht's wieder zurück zum Wegfinders Kompass und dann letztendlich zu Savatun. Sie wundert sich, wenn das alles vorbei ist, ob Mara ihre Vereinbarung einhält und sie leben lässt. Wobei sie auch natürlich weiß, dass sie zu töten wahrscheinlich der erste Punkt auf der To-Do-Liste von so ziemlich allen ist. Und vor allem auch von uns, von unserem Hüter, dass wir jede Menge Leute gekillt haben über die letzten Jahre. Sie fragt uns dann von allen Gegnern, die wir bekämpft haben, wie viele davon hat unser Geist quasi, haben unseren Geist gesehen und realisiert, ach, das ist, warum unsere Hüter so stark sind. Nicht viele, aber manche. Manche haben sogar einen Schuss drauf gewagt und sagt dann auch Rest in Peace, Kate, im Englischen. wie viele haben hinter dem Geist gesehen, wie viele haben der Linie quasi zum Licht zurück zum Reisenden gefolgt und wie viele wissen genug, um eine Waffe darauf zu richten? Ein paar, die Klugen sozusagen, die Gefährlichen.
Wie zum Beispiel Dominus Gall, ne? Mhm.
Wir wissen die Namen und wir sollen ihr jetzt gut zuhören. Wir sollen hinter ihrem Wurm schauen zu was weit, weitaus schlimmer ist. Dann sollen wir auf die kleine Waffe in unserer Hand schauen und ihr sagen, was haben wir vor mit dem kleinen Ding.
Und da muss ich kurz einhaken, weil wenn man sich diesen Satz so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt und an den Trailer von Witch Queen denkt, bekomme ich jetzt gerade so Vibes, dass diese ganze Geschichte mit wir kämpfen gegen Scharhüter auch wieder nur sowas wie eine inszenierte Probe ist, um damit sie testen kann, wie gut praktisch ihre neuen Waffen sind, um sie letztendlich aber vielleicht sogar gegen das einzusetzen, gegen das wir auch kämpfen. Just so ein bisschen Gehirngespinste.
Ja, vielleicht ist es ja auch was ganz anderes. Vielleicht will Savatone uns ja nur gegen ihre eigenen Hüter herkämpfen lassen, weil sie so einen eigenen Schmelztiegel aufmachen will, weil sie gesehen hat, wie cool
auch ist, möglich, was Shax macht. Genau. Sie ist so super der Shax-Fan und sagt so, ich will das auch machen.
Ich habe übrigens, ich habe die Woche so ein bisschen, ich glaube, irgendjemand hat auf Reddit gefragt, ob es eigentlich auch starke Warlocks gibt in der Geschichte. Und dann war ein Kommentar, dass die Person, die bis jetzt am besten und ungeschlagensten im Schmelztiegel ist, die sogar Shax besiegt hat, ist Ikora Rae. Das ist lore-technisch quasi die Hüterin, die am längsten im Schmelztiegel durchgehalten hat und am ich würde sagen, wie heißt dieser Titel Unbroken? Die quasi lore-technisch tatsächlich diesen Titel hat.
Ha, toll, wenn man jetzt danach geht, dass das auch noch die Vorhut ist praktisch. Und man jetzt überlegt, dass ich gerne Jäger spiele und die Jäger einfach keine Vorhut mehr haben, bin ich ganz schön am Arsch im Ranking.
Ja.
So, ups.
Genau, dann kommt die Story der Woche 6. Marasoft sagt uns, dass wir, also es geht wieder los am Weg von das Kompass, sie sagt uns, dass wir nahe dran sind, unsere Mission zu beenden. Wir haben bald genug Techions gerettet, um den Exorzismus quasi auf Savatons Wurm anzuwenden und ihn aus dem Körper der Witch Queen zu vertreiben. Sie warnt uns aber auch, dass die Informationen, die wir von Savatun bekommen haben, wir natürlich mit einer gesunden Dosis Skepsis anschauen sollen und ihre Warnmotive immer noch nicht ganz klar sind. Dass es wir schon andere Dinge wissen oder uns zusammenbauen können, das ist ja klar. Dann sagt Mara noch, dass die Krähe zu uns aufschaut, genauso wie er zu Osiris aufgeschaut hat, aber sie erinnert uns, dass es immer noch einen Job zu erledigen gibt. Wir sollen weiterhin die Leylinien erforschen und die letzte Techion zurück in die träumende Stadt bringen. So ist es zumindest in dem Text. Und das heißt, wenn ich davon ausgehe, könnte es sein, dass nächste Woche quasi storytechnisch weitergeht. Ich vermute, dass dann irgendwas passiert.
Ja, die Frage ist halt, ich weiß halt nicht, da wir noch so früh eigentlich in der Season sind. Also entweder kommt noch ganz viel mit Xivu Arad hinten dran und es kommt schon direkt zum Exorzismus oder dieser Exorzismus wird halt auch noch über mehrere Wochen gestreckt und man muss dafür auch noch gewisse Dinge tun. Sind wir mal gespannt.
Ja. Dann habe ich mir einen Dialog aus dem Astral Alignment aufgeschrieben, wo Mara sagt, dass Xivu Arad fürchten muss, was Savatun möglicherweise sagen könnte. Und dann schaltet sich Grey in die Unterhaltung ein und sagt, dass sie nicht der Einzige ist und dass er dasselbe auch von Mara wahrnimmt. Dann gehen wir wieder zurück und dann kommt was Unerwartetes oder vielleicht auch was Erwartetes. Krähe redet mit Savatun.
Endlich.
Mhm. Krähe sagt, du warst nett zu mir, ich dachte, du bist mein Freund. Savatun sagt, bin ich das nicht. Ich habe dir geholfen, Xivu Arads Macht an der Küste zu brechen. In der Wirrbucht, sie hat ihn quasi in die letzte Stadt gebracht, sie hat ihm quasi Führung angeboten. Grey sagt dann, dass er gern die Wahrheit hätte. Savatun sagt, ich war freundlich zu dir, weil ich es wollte, denn die Wahrheit tut weh, du weißt es besser als jeder andere. Wenn du vor den Gerüchten über den Mann, den du einmal warst, zurückschreckst, Grey sagt dann, dass er nicht er war, sozusagen. Savatun merkt aber an, wie er denn das überhaupt wissen kann, wenn er nicht mal weiß, wer er ist. Und sagt dann, wenn du wirklich die Wahrheit wissen willst, dann leg deine Hand auf mich. Dann schaltet sich Clint in die Unterhaltung ein und sagt, Clay, tu es nicht, ich bitte dich, und spielt aber leider Savatuna mit in die Hände und sagt, die dann antwortet, siehst du selbst, dein Geist glaubt, dass du im Dunkeln besser aufgehoben bist. Was letztendlich ihn dazu bringt, dass er die Hände tatsächlich, also den Kristall von Savatun berührt. Dann hört man so eine verzerrte Stimme von Aldrin Sof mit dem Satz aus Forsaken, alles was ich getan habe, habe ich für sie getan. Clint ruft dann quasi sorgenvoll Crow, aber Gray sagt, nein, nicht, komm nicht näher, sagt er direkt zu Clint, sagt nicht zu uns. Clint fragt dann Savatun, was du ihm gezeigt hast. Savatun sagt alles. Gray teleportiert sich dann weg. Clint sagt dann noch zu Savatun, der bleibt quasi da, du hast ihn verletzt. Und Savatun antwortet, jemand musste es tun, es wäre besser gewesen, wenn es von einem Freund gekommen wäre. Dann redet Savatun mit uns. Sieh mich nicht so an, ich habe dir gesagt, dass du das Unvermeidliche nicht aufhalten kannst. Tief in seinem Inneren wollte Crow es wissen. Er würde es auf die eine oder andere Weise herausfinden. Egal, was für ein Tabu die Hüter haben. Du solltest mir dankbar sein. Stell dir vor, es wäre von jemand mit schlechten Absichten gekommen. Jemand, der die Wahrheit über seinen Tod gefälscht haben könnte, um ihn gegen uns aufzubringen, gegen den Reisenden. Aber ich würde so etwas nie tun. Ich sehe zu viel von mir in ihm. Wir waren beide auf der Suche nach unserer Bestimmung. Jetzt, da Krähe als Hüter seine Bestimmung als Hüter gefunden hat, kann er das sehen, kann sehen, was es quasi wirklich ist, eine zweite Chance. Etwas, über das sich nachzudenken lohnt. Wenn die Leute nicht wollen, dass er es erfährt, war es, um Krähe vor sich selbst zu schützen, oder wollten sie sich selbst vor Krähe schützen?
Ich finde ja diese ganze... Also ich muss sagen, ich finde Savatun da sogar richtig, richtig gut, dass sie ihm das alles zeigt. Und ich bin mittlerweile sogar so, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich misstraue tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt der Story mehr Mara als Savatun.
Ja, und ich finde, das ist tatsächlich das Gute an der Story so ein bisschen. Also wir wissen natürlich, dass Savatun was kommt, weil wir den Trailer kennen.
Ja, aber wir wissen halt auch nicht genau, warum. Und ich bin ja mittlerweile so, ich denke halt um fünf Ecken lieber, weil ich genau weiß, dass Bungie es manchmal nicht so plakativ macht, wie sie es zeigen.
Was interessanterweise uns genau zu dem macht, was Lakshmi letzte Season hatte. Sie hat in die Zukunft sehen, sie weiß, was kommt.
Ja.
Und jetzt sind wir quasi im Real Life gegen genau der gleichen Position. Stimmt. Wir wissen, was kommt.
Wir werden auch irre und umgebracht. Juhu! Nein, also ich finde, ich muss sagen, dadurch, dass man halt so viele, also diese ganze Aktion mit Aldrin und dass sie ihn halt auch Erinnerung einpflanzt, um ihm sozusagen einen Stern zu geben, an dem er sich orientieren kann, und sie ihn ja eigentlich durchgängig bevormundet, weil sie ja auch sagt, sie schafft es nicht alleine, sie braucht eine starke Hand, er braucht eine starke Hand, er muss geleitet werden, dann bevormundet sie ihn, dann gibt sie ihm das Zepter nicht, weil sie sagt, er ist nicht bereit genug dafür. Und es passieren so viele Dinge, die halt eigentlich so falsch sind. Und auch jetzt hat sie ja versucht, ihm vor Savatun zurückzuhalten und ihm das alles nicht erzählt, obwohl sie ja alles weiß, was er früher gemacht hat. Ich meine, das ist alles zum größten Teil auf ihren Mist gewachsen, so, ne? Das heißt, sie könnte ihm das original alles erzählen und ihm halt einfach die Entscheidung lassen, was er damit tut. Weil gerade jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und das hält sie aber auch zurück. Und da muss er Savatun, die ja praktisch eh momentan eingesperrt zu unseren Füßen liegt, so, kommen und ihm praktisch offenbaren, was er eigentlich mal war. So, das ist einfach voll der krasse Move.
Ja, es ist halt, Gray ist halt quasi der, Gray ist quasi der, das Versuchskaninchen irgendwie von Savatun, glaube ich. Das ist quasi der Hüter, den sie am meisten beeinflusst hat, wo sie sieht, was ist eigentlich, wenn man das Licht bekommt, sozusagen. Wie ist er dazu geworden? Wie kann man jetzt beeinflussen? Und jetzt hat sie eben auch noch seine Erinnerung gezeigt und kann quasi gucken, wie er darauf reagiert.
Entweder das, oder ich bin ja krankhafter Optimist, oder es ist halt wirklich so, dass sie sich sehr stark in ihm wiedererkennt, dadurch, dass sie ja auch diese Abhängigkeit von ihrem Wurm hatte und praktisch auch ein vordiktiertes Leben, dadurch, dass sie ja abhängig ist von dem Wurm und von der Stimme im Dunkeln, und sie ihm deswegen helfen will, weil sie halt praktisch sein Leid sehr gut nachvollziehen kann. Das wäre die gute Variante davon.
Ich meine, sie ist vermutlich tatsächlich verzweifelt, weil ich glaube tatsächlich, dass sie den Wurm abbekommen hat, den man am wenigsten füttern kann irgendwann. Weil ich meine, du kannst natürlich immer lügen, aber irgendwann geht es halt nicht mehr weiter. Ja. Xivo Arad hat den einfachsten Weg. Sie kann einfach ein Volk nach dem anderen erobern und Kriege schlagen, sozusagen.
Ja.
Und ein bisschen klingt es auch so, wenn man so zwischen die Zeilen guckt, glaube ich, dass Savathun auch Angst hat vor dem, was da noch kommt. Also Angst vor der Stimme in der Dunkelheit.
Und ich glaube, sozusagen. Sie sucht sich jetzt gerade halt auch Verbündete. Und da sind wir wieder bei deinem Schachbrett. Sie versucht gerade, ihren Platz zu finden und auch vielleicht auf unserer Seite, um halt dem gegenüber nicht alleine dazustehen. Weil ich meine, sie weiß, glaube ich, am besten, was diese Stimme in der Dunkelheit ist, weil sie unterstand der ja relativ lange Zeit.
Ja.
Alles sehr, sehr mindfucking schon wieder diese Season.
Wir haben am Schluss, ich war noch nicht ganz fertig.
Ach, sorry.
Alduins, kein Stress, fand's gut jetzt. Wir gehen danach noch zu Krä und reden mit ihm und er sagt dann auch folgenden Dialog zu uns. Alduin Soth, erwachter Prinz, Bruder der Königin, Mörder. Jetzt weiß ich, was für ein Mann ich war. Und du, es tut mir leid, du hast getan, was du tun musstest. Ich denke, ich hätte es mir auch nicht gesagt. Savathuns Visionen waren wie ein Wachtraum. Ich konnte die Hitze der Flammen spüren, das Blut in meinem Mund schmecken. Ich sah alles, was er tat, durch seine Augen. Du hast Angst vor dem, der ich einmal war, dass er irgendwann zurückkommen würde, und sagt dann leise, ich auch. Also habe ich Ikora gebeten, mir einen anderen Auftrag zu geben, einen, bei dem ich irgendwo sein kann, wo ich weiß, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Sag Mara, sag ihr, was immer du willst. Wir sehen uns wieder, wenn ich bereit bin. Und dann kann man noch den Radiodialog hören, wo er quasi genau das Ikora bittet, wo er sagt, Ikora, ich muss von hier verschwinden, ich will nicht drüber reden, ich will raus sofort, entweder du versetzt mich oder ich bin fertig. Ikora, fertig? Die Krähe antwortet dann mit dir, mit der Vorhut, mit allem. Krähe, du hast meine volle Unterstützung, wenn du dich versetzen lassen willst, kann ich das tun, aber vielleicht musst du dir erst etwas Zeit nehmen. Daraufhin antwortet Krähe, wenn ich jetzt aufhöre, mich zu bewegen, dann habe ich Angst, dass ich aus allen Nähten platzen werde. Ich muss in Bewegung bleiben, aber das kann ich hier nicht tun. Ich muss so weit wie möglich von ihr weg sein. Ikora sagt, würdest dir ausmachen, mit jemandem zu arbeiten, den du kennst? Darauf antwortet Krähe, mit wem? Ikora, ich brauche einen Agenten, der als Vermittler bei Kaiserin Keitel fungiert. Es ist eine wichtige Aufgabe. Vielleicht können wir es persönlich besprechen. Woraufhin Krähe noch antwortet, ich werde bald im Turm sein. Es finde ich zwei interessante Sachen dran. Zum einen redet Krähe trotz alledem von ihm,
ja,
also von Alduin Soth, ja, in der dritten Person.
Und nicht von sich selbst, hat, ne?
Mhm. Und bei dem Radiodialog sozusagen sagt er, ich muss so weit weg wie möglich von ihr sein. Mhm. Die Frage ist, wer ist ihr? Ist es jetzt Savathun oder ist es Mara?
Ich glaube, es ist Mara.
Ich glaube auch, ja.
Weil er sich halt von ihr betrogen fühlt, so. Ich finde es aber auch krass, dass er uns gegenüber gar nicht so zurückweisend ist, wie ich es vielleicht erwartet hätte. Also, dass er uns gegenüber halt im Dialog auch sagt, dass er das nachvollziehen kann, dass wir ihn praktisch getötet haben und es ihm auch nicht erzählt haben.
Wobei das, glaube ich, auch die Story ist, die so jetzt wir das ganze Jahr über gehabt haben, dass wir quasi wir waren ja quasi der erste Mentor für Krähe. Wir haben ihn wir haben ihn aus der, aus Spiders Fängen befreit sozusagen. Mhm. Und wir hätten es nicht tun müssen. Wir hätten ihn verrotten lassen können oder verurteilen können, wie alle anderen auch.
Das stimmt. Dann bin ich mal gespannt. Und man muss natürlich zusagen, Storytelling-technisch macht sich Bungie hier natürlich auch ganz nett, weil jetzt nehmen sie einen ganz entscheidenden Charakter erstmal raus. Und den kann man dann zu irgendeinem entscheidenden Moment, wo es einfach so voll der Bang-Moment ist, ihn einfach mal wieder reinbringen. Am besten so mit kompletter Keitelsflotte im Hintergrund. Kommt er einfach mal so an und sagt so, hello, I'm back.
Ja. Ich habe das, glaube ich, jetzt bis jetzt jede Folge mindestens einmal gesagt, ich mag das Storytelling von dem ganzen Jahr.
Ich auch, sehr. Vor allen Dingen weiß ich es halt schaffen, dass du verwirrt bist mitten in der Story. Du weißt nicht, wo die Geschichte am Ende der Story endet. Und das, finde ich, ist ein Move, den sie in der letzten Season schon geschafft haben. Ich meine, da war der Brainfuck am Ende der Season halt genauso groß. Und diese Season, wir haben es zwar spekuliert mit Savathun und Osiris auch und so, aber wir wussten es wirklich erst kurz vor Ende.
Und hier entwickelt sich wieder genauso. Denk, wir hatten im Clan irgendwie so dieses, oh Gott, jetzt kommt Alduin Soth zurück und so.
Ja.
So diese Dinge am Anfang. Aber Gibt den einen oder anderen, der quasi ihm am liebsten einen wieder nochmal ins Gesicht geschossen hätte, aber jetzt ist es jemand so, also ich finde, das ist ein total gut entwickelter Charakter.
Muss ich auch sagen.
Der einfach jetzt wieder zerrissen wird und wieder so im Zwiespalt steht zwischen Licht und Dunkelheit. Und ich weiß nicht genau, was jetzt Licht und was Dunkelheit ist.
Ich auch nicht, weil Dunkelheit ist ja nicht mehr Dunkelheit, sondern Dunkelheit ist ja nur ein Mittel, also ein Werkzeug, könnte man es nennen.
Und oh Gott, Lightfall rückt näher.
Und ja, egal.
Aber ich bin ja, also ich muss ehrlich sagen, so gut wie ich das fand, ich bin gespannt, was kommt mit Witch Queen und wie wird die Story dann weitererzählt.
Ja.
Das kann nur besser werden.
Ja.
Hoffe ich.
Ich hoffe auch. Sagt uns gerne, was ihr davon haltet, wie ihr momentan drauf seid, ob ihr auch so verwirrt seid oder ob es für euch klarer ist bei Twitter. @d2lorecast.
Genau.
Und dann würde ich sagen, kommen wir noch zu den letzten beiden Community-Einreichungen.
Ja.
Wir hatten ja 4 Waffen eingereicht bekommen mit dem Hint, dass die ganz coole Story, also ganz coole Side-Stories erzählen, und zwar vom guten Bilbo Baggins. Und 2 hatten wir letzte Woche schon, und zwar die Handfeuerwaffe, nee, die Pistole aus dem Eisenbanner, 2 Waffen aus dem Eisenbanner waren es. 2 bleiben noch übrig und die würden wir diese Woche machen. Welche wolltest du jetzt eigentlich vortragen?
Diese.
Die Velpecula.
Ja.
Dann mache ich den Hitzkopf zuerst. Der Hitzkopf ist ein legendärer Raketenwerfer und hier ist die Lore dazu. Stell es dir als einen zur Waffe entwickelnden Wutanfall vor. Zavala schwang sich in einer Feldschlucht in der Nähe der ETZ von seinem Sparrow. Auf der anderen Seite der Furt lehnte ein Kabal-Legionär an einem kleinen Shuttle. Ein Psion stand wachsam in der Nähe. "Bist du Zavala?" rief der Legionär. Zavala versuchte es nicht als Herabsetzung zu werten. "Ich bin Commander Zavala", gab er zurück. Der Legionär blinzelte und nickte langsam. "Wollte nur sicher gehen", sagte er. "Sicherheitsanweisung. Bringen wir es schnell hinter uns." Der Legionär wies mit seinem dicken Finger auf den Psion. "Der Psion hier wird dir eine Frage stellen und du wirst mir deine Antwort sagen. Ich übermittle die Antwort an Kaiserin Keitel und das war's auch schon." "Was für eine Frage?", wollte Zavala wissen. Der Legionär zuckte mit den Schultern. "Das wissen nur der Psion und Kaiserin Keitel. So ist es am sichersten." Zavala ging zögernd auf den Psion zu. Als dieser ihn mit seinem einzelnen Auge anstarrte, dröhnten Zavala die Ohren. Er wollte nach seiner Pistole greifen, aber dann erfüllte eine Vision seinen Verstand, klar und deutlich. Zavala sah die träumende Stadt. Er sah, wie Kabalschiffe den Himmel füllten und öligen Rauch ausstießen. Dann eine Explosion. Ein ganzes Meer an Explosionen. Gewaltiges Rot und Schwarz mit der Wut von Planetenzerstörern. Aufhebern. Aber konzentriert. Raffiniert. Perfekt dimensioniert für ihre Aufgabe. Er sah den Tod aller in der träumenden Stadt. Ihre leblosen Körper mit dem Gesicht nach unten im Kristallstaub am Boden ihres Palastes. Marasov, Peter Wensch, Korsarinnen, zahllose Erwachte. Kollateralschäden. Denn am Grunde eines Kraters lag der zerschmetterte Körper einer in einem Kristall gefangenen Schargöttin, vernichtet in ihrem verletzlichsten Moment, ihre Lügen für immer verstummt. Und dann ein Krieg. Ja, das wäre wahrscheinlich, aber nur ein kleiner. Und hinter all dem Blut an 2 Paar Händen. Den Händen der beiden, die bereit waren, den Preis für Frieden zu zahlen. Nein. Zavala entzog sich dem Blick des Psions und die Vision hörte unmittelbar auf. Der Legionär nickte brummend. "Ist das deine offizielle Antwort?" Zavala straffte die Schultern. "Meine Antwort ist nein", sagte er entschlossen. Der Legionär nickte. "In Ordnung", sagte er und trat einen halben Schritt vom Psion zurück. Der Psion tippte einen Code in einen kleinen, an seinem Handgelenk befestigten Bildschirm. Es erklang ein kurzer Ton, ein gedämpfter Knall und der Psion sackte zu Boden. Blut strömte aus seiner Wunde in seinem Kopf. Zavala griff erneut nach seiner Waffe, doch der Legionär lachte nur und hob die Hand. Die Freiwilligen kannten diesen Teil der Abmachung. Jetzt weiß keiner, was die Frage war, außer dir und der Kaiserin. So ist es am sichersten. "Ich muss los und ihr die Antwort überbringen", fuhr der Kabal fort und stieg in sein Shuttle. "Ich hoffe, du hast richtig gewählt." Das Schiff hob ab und seine Triebwerke spritzten das Blut des Psions auf Zavalas Stiefel.
Gut, dann haben wir noch den Lore-Text der Waffe Vulpecula. Ich habe übrigens gelesen auf Twitter, dass scheinbar die Waffen der Season musikalisch so konzipiert sind, die Töne, dass sie Sabatons Lied kontern sozusagen. Ja.
Ach was. Aber wo ich gerade lese, wir hätten die eigentlich in anders Reihenfolge andersrum vorlesen sollen, aber egal.
Munition ist die Universalwährung im Sonnensystem. Die Kabale finden, das soll auch so bleiben. Keitel, Kaiserin der Kabale. Kaiserin Keitel brütete über eine holographischen Anzeige der träumenden Stadt. Auf der Karte waren Bombardierungsziele, Landezonen und vorgeschobene Operationsbasen markiert, die ihre Militärberater im Rahmen einer Notstandssitzung festgelegt hatten. Jetzt musste die Kaiserin nur noch den Angriffsbefehl geben. Mit einem Datenpad in der Hand betrat Taurun leise den Raum. Sie stapfte dezent mit dem Fuß auf, um sich bemerkbar zu machen. Keitel blickte dennoch nicht auf. Tut mir leid, dass ich lachen muss, aber ein Kabal dezent mit dem Fuß aufstapfen.
Also, Rapons, es fängt bei mir schon an mit, wie stand das da genau? Sie kam leise rein oder so? Ja, genau, sie betrat ja, leise den Raum. Da war ich schon so, warte, was? Wie hat sie das denn geschafft?
Entschuldigung. Konnte hinaus, Matze.
Ja.
Als Prinzessin, sagte die Kaiserin, hörte ich von den Mysterienhütern meines Vaters viele Geschichten über die Erwachten. Geschichte von Orten jenseits der Zeit, von Drachen, die die Realität verbogen. Geschichten von einer ganzen Stadt, erbaut auf Wünschen. Verärgert durchbohrte sie die Luft mit ihren Hauern. Es wäre ein Jammer, sie zu zerstören. Aber vielleicht ist es eine strategische Notwendigkeit. Taurun ging leicht in die Knie und hielt das Datenpad hoch, um zu signalisieren, dass sie Neuigkeiten hatte. Lord Saladin hat sich im Namen der Vorhut an uns gewandt. Er bestätigt, was wir bereits vermuteten. Savatun, die Hexenkönigin, befindet sich in der träumenden Stadt. Als Gefangene? Keitel blickte auf. Es kam Taurun vor, als habe sie einen verborgenen Hoffnungsschimmer aus dem Tonfall der Regentin herausgehört. Das ist unklar. Taurun klapperte ausweichend mit den Zähnen. Informanten am Boden berichteten, sie sei eingesperrt, doch die Psions sind sicher, dass sie aus freiem Willen dorthin gereist ist, um Xivu Arad zu entkommen. Eine freiwillige Gefangene. Keitels Blick verfinsterte sich. Das riecht nach einer List der Schar. In der Tat, meine Kaiserin. Taurun senkte sich aus Respekt vor der Stimmungslage ihrer Herrscherin den Kopf. Doch Marasov ist mächtig und Täuschungen sind ihr keinesfalls fremd. Insofern ist davon auszugehen, dass sie einen Plan hat. Ebenso wie Savatun. Keitel schaltete die holographische Anzeige aus. Dunkelheit flutete den Raum. Taurun konnte sehen, wie schwer die Konsequenzen einer Entscheidung von dieser Tragweite auf ihre Herrscherin lasteten. Doch dann fiel diese Last plötzlich von ihr ab. Die Kaiserin hatte entschieden. Schickt Lord Saladin mit einer Botschaft zu Zavala.
Ja, jetzt wisst ihr, was gerade bei Kaiserin Keitel abgeht. Die beiden Waffen beschreiben das ja ganz gut. Eigentlich halt, denkt sie euch in anderer Reihenfolge, dann passt es, glaube ich, besser, ne? Weil da hat sie jetzt praktisch entschieden, dass sie angreifen will und dann kommt der Dialog zwischen, also dann kommt das Ding mit Zavala, wo er praktisch das ablehnt. Genau. Ganz kurzes Ding, was mir gerade noch eingefallen ist, weil wir eben über Savatun uns hatten, ne? Und sie muss ja lügen, weil sie den Wurm in sich trägt. Wir haben ja ganz am Anfang der Season, nachdem sie in diesem Kristall war, rausgefunden, dass dieser Kristall sie auch vor dem Hunger ihres Wurms beschützt. Also ist sie jetzt gerade dem Hunger ihres Wurms nicht ausgesetzt. Das heißt, sie ist ja nicht gezwungen zu lügen. Wenn du jetzt dich kurz in sie hineinversetzt und du von einer fremden Macht immer gezwungen wirst zu lügen, wie sehr würdest du es genießen, wenn du das mal nicht tun musst? Nur so als Motivationsidee. Und da ich glaube halt dran, dass sie tatsächlich momentan sehr, sehr häufig die Wahrheit sagt, einfach weil sie es kann. Könnt ihr ja auch mal drüber nachdenken. Gerade weil es jetzt in dieser Woche halt sehr mit Krähe und auch die Wahrheit zeigen und so. Das würde halt auch genau in diese Kerbe reinschlagen.
Das stimmt. Postet uns gerne auf Twitter, @dz2lorecast, was ihr davon haltet. Gerne auch Feedback zur Folge oder Themenvorschläge oder einfach nur, was ihr gerade so macht in Destiny.
Genau, ich glaube, Ausblick auf die nächste Folge, wir werden uns dann wahrscheinlich mal mit diesem Lore-Buch beschäftigen, was wir noch gar nicht angerührt haben, ne? Und genau. Je nachdem, was in der Zwischenzeit noch passiert, sind ja 2 Wochen bis dahin.
Dinge.
Dinge.
Ich vermute, dass demnächst, also ich bin mir fast ziemlich sicher, dass es losgehen wird, dieses Halloween-Event.
Ja, mit den Dinos.
Mit den Dinos, genau, da war ja auch die Frage, ich habe es dann auf Twitter beantwortet, kann ich jetzt auch nochmal schnell sagen, diese Dino-Rüstung kam aus einer Community-Abstimmung.
Genau.
Da gab es Team Monster gegen Team Dinos. Ich war Team Monster.
Ich war Team Dino. Ich habe gewonnen. Und,
ja.
Hallo, hast du dir die Rüstung mal angeguckt? Die schauen richtig cool aus. Wow.
Vielleicht.
Wow.
Muss ich jetzt ja zugeben, dass ich sie auch cool
finde. Ja, ich hab's gehört.
Genau. Ansonsten sehen wir uns dann wieder in Fortnite.
Genau, in 2 Wochen.
In 2 Wochen.
Und
bleibt dran.
Viel Spaß beim Zocken.
Bleibt gesund.
Bleibt gesund, genau.
Viel Spaß beim... Bleibt gesund, Burschen.
Gott, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ja, dann, ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken, beim Erkunden der Story, die da noch kommt. Wir hoffen mal, dass da jetzt ein fetter Knall kommt nächste Woche und das wirklich vorangeht mal. Würde ich sagen,
yes.
Hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Bis zum nächsten Mal. Augen auf, Hüte.